Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Speyer und daher für die Theorie zuständig. Theresa kommt aus der Praxis, sie ist nämlich Staatsanwältin und bringt deswegen ihre praktische Erfahrung mit ein. Und in der heutigen Folge schauen wir uns endlich mal was anderes an, außer Brandstiftungsdelikte, denn wir sind zwar immer noch in den gemeingefährlichen Straftaten, aber befinden uns jetzt bei den Straßenverkehrsdelikten, die gerade auch im zweiten Examen eine riesige Rolle spielen. Natürlich auch im ersten Examen, aber im zweiten Examen noch
und,
mehr.
Und auch vor allem in der Praxis.
Ja, also okay, wir können uns einigen.
Spielt eine Riesenrolle.
Riesige Rolle, okay. Und heute wollen wir uns das Ganze mal im Überblick anschauen. Ich will euch ein bisschen was mitgeben zum Schutzzweck. Wir haben zwei schöne Fälle dabei, drei sogar. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, wozu gibt es die überhaupt, seit wann gibt es die? Was ist davon so erfasst? Und da haben wir drei Beispielsfälle dabei. Davon werden wir zwei nur anschneiden, weil das Fälle sind, die extrem wichtig sind, die dann auch nochmal, wenn wir zu den speziellen Vorschriften kommen, dann ausführlichst auch nochmal durchgehen. Aber heute schon mal so ein kleiner Anteaser, was davon so erfasst sein kann.
Und wie spannend es vor allem auch ist.
Und wie spannend das ist, genau. Und zum Einstieg machen wir jetzt mal direkt einen Fall. Und zwar einen Fall, der zu 1000% im Examen drankommen wird. Oder auch in anderen Klausuren. Und zwar geht es da um einen E-Scooter. Ne? Das ist ganz natürlich hochmodern, ganz neu. Was heißt ganz neu? Gibt es jetzt auch inzwischen schon seit 3 Jahren oder so.
Aber die Klausursteller haben es ganz neu
für sich entdeckt. Genau. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt auf dem Mainzer Marktfrühstück. Weißt du, was das Mainzer Marktfrühstück ist?
Wir beide? Mhm. Nee, tatsächlich muss ich zu meiner Stand stehen.
Okay, das ist immer samstags. Das weiß wahrscheinlich niemand und das ist wahrscheinlich auch für alle total komisch. Das ist in Mainz, gibt es jeden Samstag von März bis Ende Oktober gibt es ein Marktfrühstück, also das ist Markt und dazu gibt es Weinschorlen. Das heißt, es ist eigentlich wie so ein Frühschoppen. Ne? Da wird also ab 10 wird Wein getrunken und da halten sich die Mainz auch nicht zurück. Also da kann man schon mal 5, 6 Weinschorlen trinken und dann um 16 Uhr ist Schluss und dann kannst du den Tag ausklingen lassen. Und da habe ich mir überlegt, ja, wir sind auf dem Mainzer Marktfrühstück, trinken jeder 4 Weinschorlen. Ich weiß nicht, bei 4 Weinschorlen merkt man schon. Gehen wir mal davon aus, wir haben beide 4 getrunken.
Okay.
Ich tippe mal die Promillezahl auf 1,5.
Denke ich doch mal mindestens.
Mindestens? Okay, haben wir 1,5 Promille. Wir wollen jetzt noch weiterziehen. Ab 16 Uhr ist das Marktfrühstück nämlich vorbei. Und es sind nur noch E-Scooter vorhanden. So. Und wir überlegen uns, wir fahren mit einem E-Scooter. Und da gibt es inzwischen so einen Zugang zu dem E-Scooter, der dir den nur gewährt, wenn du nüchtern bist. Das heißt, zu gewissen Tageszeiten, das wird hier jetzt noch nicht der Fall sein, weil der E-Scooter nicht gewohnt ist, dass in Mainz schon so früh getrunken wird. Aber in der Nacht habe ich tatsächlich schon öfter so einen besoffenen Test machen müssen. Soll ich dir sagen, ich habe ihn noch nicht einmal bestanden. Also wirklich, der macht so einen Reaktionstest, da musst du in einer gewissen Zeit auf das Display drücken und anhand dieser Reaktionszeit sagt dir der E-Scooter, du bist betrunken oder nicht. Und als ich dann auch mal was getrunken hatte, habe ich das auch gemacht und habe es nicht bestanden. Aber dann gibt er dir immer noch die Möglichkeit, willst du trotzdem fahren?
Oh nein!
Man kann das dann wirklich machen.
So geht's doch nicht.
Also gehen wir davon aus, es ist noch kein betrunkenen Test um diese Uhrzeit fällig. Wir stellen uns auf den E-Scooter. Du lenkst, du stehst also vorne, ich stehe hinter dir, halt mich aber nur am Lenker fest. Du lenkst, du bremst und gibst Gas. Bist du schon mal E-Scooter gefahren?
Nee, tatsächlich noch nie.
Okay, da gibst du nämlich mit so einem Hebel vorne Gas, der am Lenker ist.
Okay.
Und ich habe den E-Scooter aber entsperrt. So, und jetzt überprüfen wir meine Strafbarkeit, der also hinten drauf steht und praktisch der Sozius ist.
Und du hältst dich einfach nur
Ich halte mich nur am Lenker fest. So, das schauen wir uns noch nicht jetzt an, denn ich möchte jetzt noch kurz was zu den Straßenverkehrsdelikten erzählen.
Aber es hört sich super spannend an. Also ich finde vor allem gut, dass wir danach noch weiterziehen. Es ist ja erst 16 Uhr.
Ja, es ist ja erst 16 Uhr, erst 4 Weinschorlen getrunken.
Aber weniger gut mit 1,5 Promille auf dem E-Scooter.
Ja. Okay, wir sind jetzt im Moment im Kapitel gemeingefährliche Straftaten. Und zwar sind die geregelt natürlich schon ab der Brandstiftung, aber wir sind jetzt bei den Straßenverkehrsdelikten und die sind bei Paragraph 315 und 316 geregelt. Denkt man erstmal, aha, zwei Paragraphen, wenig zu lernen. Im Gegenteil, 315 ist ja unterteilt in A, B, C und D. Dann gibt es noch den Paragraph 316, den wir in unserem obigen Fall auf jeden Fall uns genauer anschauen werden, weil das ist die Trunkenheit im Verkehr. Paragraph 315 bis Paragraph 315c sind konkrete Gefährdungsdelikte, also setzen einen Gefahrerfolg zur Vollendung des Delikts voraus. Paragraph 316 ist hingegen ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Also alleine die Trunkenheit beim Autofahren oder beim Führen eines Fahrzeugs ist so gefährlich, dass der Gesetzgeber gesagt hat, dass wir hier gar keine konkrete Gefahr brauchen. Er will schon dieses Tun bestrafen. Allein dieses am Verkehr teilnehmen, wenn man betrunken ist. Da wird dann auch eine Rolle spielen, wann ist man relativ, wann ist man absolut fahruntüchtig. Was ist jetzt Schutzgut der Straßenverkehrsdelikte? Schutzgut brauchen wir ja immer im Notfall, ne? Also wir müssen ja mit dem Sinn und Zweck argumentieren, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und die Straßenverkehrsdelikte, was die jetzt genau schützen, ist so ein bisschen umstritten. Also nach herrschender Meinung ist es so, dass immer noch die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs natürlich Hauptschutzgut ist. Aber natürlich, wie wir es auch noch sehen werden, ist Leben, körperliche Unversehrtheit und fremdes Eigentum ebenfalls ein Schutzgut. Wir haben jetzt Paragraph 316 als abstraktes Gefährdungsdelikt eingestuft. Also zurück zu unserem Fall, der auf einem Urteil des Landgerichts Oldenburgs beruht. Schauen wir uns mal an, was ist Paragraph 316 genau? Paragraph 316 ist ein eigenhändiges, abstraktes Gefährdungsdelikt. Also eine Mittäterschaft ist bei eigenhändigen Delikten grundsätzlich nicht so einfach möglich. Also scheitert grundsätzlich Paragraph 25 Absatz 2. Und das, sage ich mal so viel vorweg, ist auch in unserem Fall entscheidend. Was würdest du sagen? Wie würdest du mich jetzt als Sozius, praktisch als passiven Fahrer, was ist da ein Gedanke, den man haben könnte, wenn ich sage, dass eine Mittäterschaft ausgeschlossen ist, weil es ein eigenhändiges Delikt ist?
Ich würde jetzt erstmal für die ganzen Hörer den 316 vorlesen, weil da kommt nämlich ein ganz... So gehen Juristen vor bei Fragen. Zunächst einmal das Gesetz lesen. 316 Absatz 1, wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, wird bestraft. Und da ist natürlich jetzt das wichtigste Merkmal, was Sebastian anspricht, wichtigste Tatbestandsvoraussetzung, das Führen.
Richtig.
Das Führen.
Das ist das Problematische hier.
Richtig. Und zwar, wenn man es definiert, für die Tathandlung des Führens ist eben erforderlich, dass der Täter das Fahrzeug in Bewegung setzt, also selbst lenkt, schalten, Gas gibt. Das Führen beginnt also mit dem Bewegungsvorgang, also das Anfahren selbst. Und der Täter führt das Fahrzeug, wenn das Fahrzeug von ihm eigenverantwortlich gesteuert wird. Und da kann man jetzt sagen, du hast ja so geschildert, ich gebe da Gas, ich bremse und ich halte auch den Lenker. Also ich führe auf jeden Fall
das
Fahrzeug. Und jetzt ist die Frage, führst du es auch, wenn
du
einfach...
Also du bist schon mal dran in dem Fall, auf jeden
Mist.
Fall.
Ja, weil man muss natürlich noch sagen, in fahruntauglichem Zustand mit 1,5 Promille auf dem E-Scooter habe ich halt leider echt die absolute Fahruntüchtigkeit erreicht. Mhm. Ab 1,1 Blutalkoholkonzentration bin ich dabei, auch bei E-Rollern, weil die werden nach der Elektronik- oder Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung
richtig
als Kfz eingestuft. Und deshalb gelten auch diese Promillegrenzen für diesen Roller.
Richtig, und das ist der erste Prüfungsschritt. Wir müssen erst gucken, ist es ein Fahrzeug? Und du hast richtig gesagt, ein E-Scooter ist nach der Elektro-Kleinst-Fahrzeugverordnung, nach der EKFV, nach § 1, ein solches Fahrzeug. Im öffentlichen Straßenverkehr haben wir es auch unproblematisch geführt.
Zumindest.
Genau, du zumindest. Und jetzt ist die Frage, ob ich auch das Fahrzeug geführt habe. Und hierzu sagt jetzt der BGH in seiner ständigen Rechtsprechung: Führer eines Fahrzeugs ist derjenige, der sich selbst aller oder wenigstens eines Teiles der wesentlichen technischen Einrichtungen des Fahrzeugs bedient, die für seine Fortbewegung bestimmt sind, also das Fahrzeug unter bestimmungsgemäßer Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener, allein oder mit Verantwortung in Bewegung setzt oder das Fahrzeug unter Handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den öffentlichen Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil lenkt. Danach ist Führer eines Fahrzeugs nicht nur derjenige, der alle für die Fortbewegung des Fahrzeugs erforderlichen technischen Funktionen ausübt, sondern auch, wer nur einzelne dieser Tätigkeiten vornimmt, jedenfalls solange es sich dabei um solche handelt, ohne die eine zielgerichtete Fortbewegung des Fahrzeugs im Verkehr unmöglich wäre. Das heißt, dadurch, dass ich auch die Hand am Lenker habe, habe ich auch einen kleinen Teil der Tätigkeit inne. Also ich könnte lenken.
Ja, vor allem auch gerade bei diesem Roller tatsächlich. Wenn du dann nach links ausbrichst, kann ich ja kaum dagegen steuern. Das wird so ruckartig gehen.
Genau,
ja.
Deswegen kann man kann hier in die eine oder andere Richtung argumentieren. Also man kann entweder sagen, ja, ich habe jetzt ein Fahrzeug geführt oder ich habe keins geführt. Wenn ich mich jetzt nur an dir festgehalten hätte, ohne den Lenker zu berühren, dann wird man wohl sagen können, okay, ich habe wirklich hier keine Tätigkeit übernommen, die irgendwie zum Führen eines Fahrzeugs führt. Aber hier auch wieder natürlich, man kann so oder so sehen. Man kann ja auch, viele E-Scooter haben hinten eine Bremse. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit hätte, hinten zu bremsen, dann übernehme ich hier auch eine Tätigkeit, die zum Führen des Fahrzeugs bestimmt in diesem Fall. Wir sehen also, dass § 316 ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Ne? Wir haben ja niemanden gefährdet, also konkret gefährdet. Nur eine abstrakte Gefährdung mit uns geführt, indem wir halt einfach gefahren sind. Es gibt aber natürlich auch konkrete Gefährdungsdelikte in diesem § 315 fortfolgende. Das ist jetzt § 315b zum Beispiel, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und hier habe ich beispielhaft einfach mal rausgesucht, ein Urteil vom BGH, damit wir mal sehen, was kann denn alles ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sein, ohne dass wir jetzt hier denn zu sehr ins Detail gehen wollen. Wir wollen uns nur mal anschauen, was könnte denn zum Beispiel unter § 315b Absatz 1 Nummer 2 fallen. Theresa, lest den bitte mal vor, bevor wir uns das Urteil angucken.
Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Hindernisse bereitet und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird bestraft. Also ihr seht schon, man sieht, dass es ein konkretes Gefährdungsdelikt ist, weil hier die konkrete Gefahr, der Eintritt der Gefahr ein Tatbestandsmerkmal ist. Wir haben es gelernt in den Brandstiftungsdelikten, deswegen haben wir auch immer gesagt, es ist wunderbar, die hintereinander zu lernen. Durch Gefahr, dadurch gefährdet. Und jetzt lese ich euch mal den Sachverhalt vor. Nach den Feststellungen hantierte der Angeklagte, ein Landwirt, hinter einem am Rad eines Feldweges abgestellten Gespann aus Traktor und Anhänger mit einer Schaufel. Dabei bewegte er die Schaufel in die Wegbreite hinein, ohne sich zuvor gewissert zu haben, ob der Weg frei war. Der Nebenkläger, der in diesem Moment mit seinem Geländemotorrad das Gespann passierte, prallte mit seinem Helm gegen das Schaufelblatt, stürzte und verletzte sich erheblich. Ein nachfolgender Begleiter des Nebenklägers stürzte ebenfalls, als er dem Nebenkläger auswich, blieb aber unverletzt.
Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar wieder von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Ich sag mal etwas für Liebhaber, für Strafrechtsliebhaber, und zwar Satzka Internationales und Europäisches Strafrecht. Das ist natürlich insbesondere für diejenigen unter euch, die den Schwerpunkt machen, interessant. Das ist eben von Satzka und behandelt Strafanwendungsrecht, Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht und Völkerstrafrecht. Es gibt ja insbesondere auch, glaube ich, an der Uni Mainz sogar, gibt es auch den Schwerpunkt Internationales Strafrecht. Und in dem Zusammenhang dann natürlich sehr relevant und natürlich auch deswegen relevant, weil es natürlich europäisches Strafrecht beinhaltet. Europarecht spielt immer weiter eine größere Rolle im Examen sowieso. Das wissen wir inzwischen, bei mir kam auch 2-3 Mal im Examen Europarecht dran, also im ersten und im zweiten Examen. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mal mit dem Europarecht auseinanderzusetzen, auch insbesondere im Hinblick auf das Strafrecht. Also vielleicht ist es sogar gar nicht nur für Schwerpunktkandidaten sinnvoll, sondern auch mal für das Examen gerade, kann ja auch mal dran kommen, dass dann europäisches Strafrecht eine Rolle spielt oder als Einstieg dient. Werbung Ende. So, das heißt, wir sehen, dass bereits eine in die Fahrbahn gehaltene Schaufel, sofern sie zu einem Unfall oder zu einer Gefahr führt, ne, Theresa hat es gesagt, konkretes Gefährdungsdelikt, muss also der Gefahrerfolg verwirklicht sein. Und das Ganze muss hier auch nicht vorsätzlich passiert sein. Wir sehen, es gibt einen fahrlässigen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Da muss man den mit Absatz 5 verknüpfen. Keine Sorge, schauen wir uns natürlich noch an. Nur so viel der Vollständigkeit halber. Das heißt, der BGH hat hier gesagt, tateinheitlich verwirklicht, also neben der fahrlässigen Körperverletzung natürlich, ist außerdem der Tatbestand des fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315b Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 5 wegen der Fahrlässigkeit, indem der Angeklagte fahrlässig ein Hindernis bereitete und dadurch ebenfalls fahrlässig die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt. Ihr seht, wie wichtig dem Gesetzgeber ist, dass der Straßenverkehr nicht beeinträchtigt wird. Nur wenn alleine eine Schaufel in den Weg gehalten wird, ist das schon eine Straftat, wenn natürlich der Gefahrerfolg verwirklicht ist. Insbesondere war der Feldweg, auf dem sich die Tat ereignete, dem öffentlichen Verkehrsraum zuzurechnen. Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Verkehrsraum dann öffentlich, wenn er entweder ausdrücklich oder mit stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten für jedermann oder aber zumindest für eine allgemein bestimmte größere Personengruppe zur Benutzung zugelassen ist und auch so benutzt wird. Nach den Feststellungen traf dies zu, da der Weg jedenfalls durch Fahrradfahrer und Fußgänger genutzt werden durfte und tatsächlich auch durch Berechtigte als auch durch unberechtigte Kraftfahrer genutzt wurde. Ob der Nebenkläger berechtigt war, den Weg als Motorradfahrer zu nutzen, ist demgegenüber ohne Bedeutung und so weiter. Ihr seht also, was wir hier prüfen. Wir prüfen hier Eingriffe in den Straßenverkehr. Also wie wichtig Straßenverkehr für den Gesetzgeber ist, sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Das ist ja auch Hauptschutzgut nach der herrschenden Meinung.
Genau, und in der Klausur, also wenn irgendwo ein Weg, ein Platz, eine Straße auftaucht oder irgendetwas Motorisiertes oder ein Fahrrad, ein Roller, egal, irgendwas mit Rädern und mit Wegen, dann sollten wir euch alle Alarmglocken schrillen. Dann prüft ihr bitte immer, immer, immer auch noch Straßenverkehrsdelikte.
Genau. So, kommen wir zum nächsten Paragraphen, Paragraph 315c, Gefährdung des Straßenverkehrs. Hier sind die sogenannten 7 Todsünden enthalten. Ne? Also davon hat vielleicht schon mal der eine oder andere gehört. Das sind also 7 Todsünden, die nicht wirklich 7 Todsünden sind. Das sind einfach nur 7 Literaturzeichen A bis, was ist dann auch
G.
immer, bis D?
G.
Bis G, ja, ich wollte gerade sagen.
Das sind dann 7.
Das sind 7, genau, bis G drin. Und da sind dann in einem Literaturzeichen dann auch mehrere Dinge, die man irgendwie verwirklicht haben muss. Natürlich immer in Verbindung, weil es auch ein konkretes Gefährdungsdelikt ist, mit der Gefährdung von Leib und Leben oder von Eigentum. Und diese Verknüpfung muss man sich immer vor Augen führen. Also einmal dieses verkehrswidrige Verhalten, was natürlich auch grob verkehrswidrig ist, aber natürlich in Verbindung mit einer konkreten Gefahr. Weil alleine die Verkehrswidrigkeit wäre eine Ordnungswidrigkeit, die ja natürlich ganz normal nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht bestraft wird. Aber in Verbindung mit dieser konkreten Gefahr wird daraus eben eine Straftat. Jetzt mal platt und ohne ins Detail zu gehen, ausgesprochen. Kommen wir zu Paragraph 315d, das verbotene Kraftfahrzeugrennen. Das spielt jetzt in den letzten Jahren natürlich immer eine größere Rolle, wegen der ganzen Raser-Szene, Kudamm-Fall und so weiter. Wir wissen alle, dass es da immer wieder Urteile gab. Man dann auch wegen Mord verurteilt wurde. Da werden wir natürlich auch noch im Detail drüber sprechen. Theresa, was würdest du sagen, seit wann gibt es diesen Paragraphen 315d?
Der wurde ja relativ neu eingeführt tatsächlich, um auch gerade diese Eigenrennen und diese Gefahren, die von so etwas ausgehen, zu erfassen. Ich würde jetzt sagen 2020, 19, 18.
Ja, gar nicht schlecht. 17, das hat man eben gemacht, weil man die Raserszene bekämpfen wollte und der Herr werden wollte. Und darauf beruhen dann auch viele Urteile natürlich von den Raserfällen, wobei man dann auch immer gesagt hat, ist es vielleicht nicht doch Mord gewesen? So, das ist das, was uns beschäftigen wird. Wir schauen uns aber jetzt nochmal im Speziellen, beispielhaft, Paragraph 315d Absatz 1 Nummer 3 an. Denn das ist so ein kleiner Sonderfall, auf den wir dann in den kommenden Folgen noch zurückkommen werden. Lest doch gerade mal den Paragraphen vor, Theresa, damit alle wissen, um was es geht.
Wer im Straßenverkehr sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird bestraft.
Genau, dafür haben wir auch einen Fall mitgebracht, den wird Theresa gleich vorlesen. Und ich werde dazu aber nicht das ganze Urteil lesen oder mit euch die Punkte durchgehen, weil wir uns das noch für einen späteren Zeitpunkt aufheben wollen, weil es, wie Theresa vorhin in der Vorbereitung richtig gesagt hat, ein sehr wichtiger Fall ist.
Ja, das kann euch jederzeit, das ist so ein richtiger Klassiker in der Examensklausur.
Ich will euch nur zeigen, dass da nicht nur die typischen Kraftfahrzeugrennen dazu gehören zu Paragraph 315d, sondern auch noch etwas anderes, das, was jetzt Theresa im Sachverhalt vorlesen wird.
Genau, und so wird es euch nämlich begegnen.
Ja.
Der Angeklagte flüchtete am 01.05.2018 gegen 4 Uhr in L mit seinem PKW vor einer Streifenwagenbesatzung der Polizei, welche ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte und ihm deshalb Haltesignal anzeigte. Nach Erkennen des Streifenwagens und des Haltesignals beschleunigte er sein Fahrzeug, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und dadurch die ihn nun mit Blaulicht, Martinshorn und dem Haltesignal Stopp-Polizei verfolgenden Polizeibeamten abzuhängen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschreitend und unter Missachtung der Sicherheitsinteressen anderer Verkehrsteilnehmer fuhr er mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort E. Die Gegenfahrbahn nutzend fuhr er über eine rot anzeigende Ampel und setzte seine Fahrt durch E bei erlaubten 50 km/h mit mindestens 145 km/h fort, wobei er von einer Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt wurde. Nach dem Ortsausgang fuhr er auf der teils kurvenreichen und unübersichtlichen Bundesstraße 313 bei partieller Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von mindestens 160 bis 180 km pro Stunde. Hierbei schnitt er an unübersichtlichen Stellen die Kurven. Ihm waren allein um des schnelleren Fortkommens willens die Belange anderer Verkehrsteilnehmer gleichgültig. Die ihn verfolgenden Polizeibeamten konnte die Distanz zum Fahrzeug des Angeklagten nicht verringern, weil dies ohne erhebliches Risiko für sie und andere Verkehrsteilnehmer nicht möglich war. Aus diesem Grund mussten sie nach ca. 13 Kilometern Verfolgungsfahrt den Kontakt zum Angeklagten abreißen lassen und die Verfolgung abbrechen, weil dieser auf enger, kurvenreicher und unübersichtlicher Strecke mit oft schlechtem, holprigem Fahrbahnbelag weiter mit angesichts der örtlichen Verhältnisse überhöhter Geschwindigkeit fuhr.
Genau, wir sehen also, oder wenn wir an Kraftfahrzeugrennen denken, denken wir, es sind zwei, die an der Ampel stehen, hier ein bisschen mit dem Gaspedal spielen und dann durch die Innenstadt sausen. So, das ist natürlich auch Klassiker, wenn es irgendwie um vielleicht Abgrenzung zum Mord geht oder was auch immer. Aber in der Klausur wird euch vor allem dieser Fall des Einzelrasers beschäftigen. Und ich möchte jetzt hier einfach nur eine Anmerkung vorlesen, genau zu diesem Urteil. Und zwar von meinem ehemaligen Strafrechtsprof aus dem allerersten Semester, also 2014. Also war ich im ersten Semester jetzt nicht die Anmerkung, sondern mein erstes Semester. Und das ist nämlich von Professor Dr. Jan Zopfs aus Mainz. Der hat hier Folgendes zu gesagt und das beschreibt die Problematik, glaube ich, ganz gut. Problematisch erweist sich dabei die vom Gesetz in § 315d Absatz 1 Nummer 3 vorausgesetzte überschießende Innentendenz. Der Täter muss handeln, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Schwierig ist dabei weniger die Auslegung des Begriffs höchstmöglich, was ich auch schon eher problematisch finde, also höchstmöglich muss man auch erstmal auslegen. Problematisch und umstritten ist vor allem die Beurteilung, wie die Intention denn beschaffen sein muss. Genügt es, dass der Täter die höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen will, um ein weitreichendes Ziel zu verwirklichen, hier die erfolgreiche Flucht zum Beispiel, oder muss die angestrebte höchstmögliche Geschwindigkeit das einzige oder zumindest vorrangige Ziel sein, Rasen um des Rasenwillens? Das heißt, wir haben es hier mit einer subjektiven Seite zu tun, die extremst schwierig ist einzuordnen und natürlich in der Praxis insbesondere zu Problematiken führt, dass man das verargumentieren muss,
ja,
aber natürlich auch in der Klausur. Und das wird euch in der Klausur hundertprozentig beschäftigen, diesen Einzelraserfall, denn der Klausurensteller kann damit überprüfen, ob ihr gut argumentieren könnt und mit dem Sachverhalt arbeiten könnt, weil bei euch steht das natürlich alles drin. Das, was jetzt der Reser zum Beispiel ermitteln müsste, das habt ihr natürlich alles im Sachverhalt drin und könnt also praktisch durch den Sachverhalt in das Innere des Täters hineinschauen. Das kann man natürlich in der Praxis nicht und das macht das so schwierig, diesen Fall. Ja.
Ich denke, wir haben euch auf jeden Fall so ein bisschen angeteasert, einen Vorgeschmack geboten, wie spannend jetzt die nächsten Folgen werden können. Wir nehmen nämlich jetzt die einzelnen Tatbestände des 315b langsam auseinander, gehen auf die Probleme ein und geben euch vor allem praxisrelevante, aber vor allem Klausur- und examensrelevante Fälle mit, die immer, immer, immer kommen, die absolut klassisch sind und deren Probleme man wirklich im Schlaf beherrschen sollte, die aber auch wirklich spannend sind und deshalb das Ganze auch mit Spaß verbunden sein wird, die nächsten Folgen.
Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit Strafrecht. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Tschüss.